Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart. Herzlich willkommen. Wer in den 1980er Jahren jung war, erinnert sich noch. In bestimmten Kreisen war man gegen das System, bekämpfte es auf Demos, wusste immer genau, was richtig war und ging mit allen streng ins Gericht, die nicht spurten. Und doch waren diese Leute eigentlich aufgehoben im verhassten System, sei es durch BAföG, Kindergeld oder Eltern, die einem notfalls unter die Arme greifen konnten. Der Medievist Valentin Gröbner hat sich mit seiner Generation auseinandergesetzt und wird uns erzählen, was es mit Gefühlskino auf sich hat, so heißt nämlich sein Essay. Lyrik aus Nigeria haben wir heute außerdem für Sie. Zuerst geht es um eine Autorin, die absolut in der Gegenwart verankert ist. Sie hat über Obdachlosigkeit und Adoption geschrieben und für ihre Essays viele Preise bekommen, die niederländische Politikwissenschaftlerin und Schriftstellerin Wietske Versteeg. Auch ihrem Roman »Die goldene Stunde« merkt man das Gespür für politische Fragestellungen an, die uns gerade beschäftigen. Es geht um Flucht und Vertreibung, um Erwartungen und Enttäuschungen. Versteeg ist Jahrgang 1983 und lebt in Delft. Andrea Gerg stellt uns die goldene Stunde vor.
Ich bin nicht die Geschichte, die du aus mir machst,
schreibt Ahmad in einem langen Brief an Marie. Der junge Mann ist Musiker und vor dem Krieg in seiner Heimat in die Niederlande geflohen. Dort trifft er Marie, die deutlich älter ist, sich in ihn verliebt und schnell beginnt, ihn mit ihren falschen Vorstellungen und Erwartungen zu erdrücken. Genau wie die meisten Helfer, etwa jene resoluten alten Damen, die den Geflüchteten ihre Sprache beibringen wollen.
Man kann wirklich nichts gegen sie sagen, außer dass ihre guten Absichten etwas aus mir machen, was ich nicht bin, nicht kann, nicht sein will.
Marie ist Anfang 40 und eigentlich Archäologin. Aber seit einer Weile engagiert sie sich in dem Sozialprojekt Momo, in das sie Ahmad nach einer flüchtigen Begegnung am Bahnhof einlädt. Momo liegt inmitten der Kleingartenanlage Paradies und bietet Asylsuchenden eine Art Hafen. Auch wenn das nicht allen Schrebergärtnern gefällt, wie dem eigenwilligen Johann, der seit 40 Jahren hier seine Beete pflegt.
»Hallo Sie«, pflegte er ernst zu sagen, »diese jungen Männer, die gehören einfach nicht hierher. Ich bin kein Rassist, denn genau in diese Schublade sollen wir gesteckt werden. Ich hab nichts gegen sie, aber sie gehören einfach nicht hierher.« Er machte eine kurze Pause. »Hier ist einfach zu wenig Platz«, fuhr er fort, »zu wenig Platz für eure Ideen.«
Als eines Tages die gesamte Gartenanlage abbrennt und Ahmad verschwunden ist, macht sich Marie Hals über Kopf auf den Weg in sein Land. Welches das ist, wird nicht ausdrücklich gesagt, aber es erinnert an Syrien und die verheerend niedergeschlagene Revolution. Jene kurze Zeit, die titelgebende goldene Stunde, wie sie Ahmad einmal in seinem Brief nennt.
Und immer, immer ist da dieser Moment, diese goldene Stunde, in der Kara mich in die Moschee bittet. Dieser Tag, an dem die Revolution unsere Stadt erreicht. Ein Frühlingstag mit zartem Blütenduft und Karam lacht so laut, wie ich ihn schon lange nicht mehr habe lachen hören.
Nachdem Marie sich als Sozialarbeiterin gescheitert sieht, gewinnt ihr eigentlicher Beruf an Attraktivität und sie beschließt, im Hinterland nach 4000 Jahre alten Felsmalereien zu suchen. Im Gepäck hat sie nur Ahmads Unterlagen und einen langen Brief, den er ihr hinterlassen hat. Sie gelangt in ein entlegenes Dorf, das in der Nähe von Ahmads fiktiver Heimatstadt Daresch liegt. Dort ist nun sie die Außenseiterin, wie es Ahmad in den Niederlanden war. Und wie Tarek, der Einzige, der sich um ihr Anliegen kümmert, weil nur er ein wenig Englisch spricht und ebenfalls nicht zur Dorfgemeinschaft gehört. Die Revolution und der Krieg haben ihn in die Berge verschlagen, nachdem er als Soldat in einem berüchtigten Foltergefängnis, dem Lager 33, gedient und dort politische Gefangene gequält und gedemütigt hat.
Anhaltend lebt er mit der Angst, jemand könnte ihn wiedererkennen, ihn aufspüren, selbst hier noch. Jemand, der in Lager 33 einsaß, jemand, der einen Vater, Bruder, eine Mutter oder Schwester dort hatte, immer diese Angst. Er weiß, dass er für die Gefangenen genauso gesichtslos war wie sie für ihn, aber nachts macht ihm genau dieser Gedanke Angst, von einem Gesichtslosen gefunden zu werden.
Aus drei Erzählperspektiven entwickelt Witzke Ferstig ein komplexes Geflecht. Die jeweiligen Geschichten von Marie, Ahmad und Tarik ergänzen und widersprechen einander, vor allem wenn es um deren wechselseitige Wahrnehmung geht, die viel mehr über die eigenen Erwartungen und Bedürfnisse erzählt als über den anderen. So wird immer deutlicher, dass die drei Erzählstränge narrativ dieselbe Bewegung vollführen und damit lediglich leicht verzerrte Spiegelbilder voneinander darstellen. Denn die Goldene Stunde erzählt von drei Menschen, die auf der Flucht sind. Ahmad vor Krieg und Terror, Tarik vor seinen Schuldgefühlen und Marie vor ihrer eigenen inneren Leere.
Du hattest etwas, wonach ich mich gesehnt habe. Etwas, was ich nicht in Worte hätte fassen können. Kein Wunder, dass du mich verlassen hast, ohne dich auch nur ein einziges Mal umzuschauen, während ich bei meiner halbherzigen Suche nach dir hunderte von Kilometern zurückgelegt habe. Bei meiner Suche nach dir oder dem Zerrbild, mit dem ich dich verwechselt habe.
Mit großem Einfühlungsvermögen und ausgesprochen stilsicher vergegenwärtigt Witzke Ferstig beklemmende, eigentlich unvorstellbare Erfahrungen. Wie es ist, wenn alles zusammenbricht, ein Mensch alles verliert, vor dem Nichts steht und selbst nur noch wie ein Nichts behandelt wird. Dass jeder von uns dieser Mensch sein kann, davon erzählt dieser vielschichtige Roman auf eindringliche und packende Weise.
Sagt Andrea Gerg über Witzke Ferstig, Die Goldene Stunde aus dem Niederländischen von Christiane Burkhardt Wagenbach, 240 Seiten für 26 Euro. Logan February ist genderfluide und queer, schreibt Lyrik und Songs und kommt aus Nigeria. Der Name ist erfunden. February spielt auf den Todesmonat seines Vaters an und unter Logan firmierte February in den einschlägigen Netzwerken. Derzeit lebt February mit einem DAAD-Stipendium in Berlin und nun sind 89 Gedichte in einer zweisprachigen Ausgabe bei Urs Engeler erschienen. Logan February schreibt auf Englisch, bedient sich aber auch aus der Tradition des Yoruba, nennt das Ganze dann Mental Voodoo. Was es damit auf sich hat und was Yoruba überhaupt ist, sagt uns Beate Tröger.
Der Yorubismus, die Religion der Yoruba, hat seine Wurzeln in Westafrika. Er wird weltweit von über 100 Millionen Menschen praktiziert, hat sich einst über den transatlantischen Sklavenhandel in der Welt verbreitet, auch in der Karibik und in Lateinamerika. Wenn Menschen heute von Voodoo sprechen, handelt es sich um einen Ableger der Yoruba-Religion. Praktiken und Glaubensinhalte des Yorubismus prägten und prägen Kunst und Literatur. Logan February, genderfluider Autor und derzeit mit einem DAAD-Stipendium in Berlin, trägt dazu bei. Geboren 1999 in Anambra, Nigeria, wurde February zwar christlich erzogen, war aber als Kind umgeben von Yoruba-Traditionen. In Mental Voodoo, in rund 90 Gedichten unter diesem Titel nun ins Deutsche von Christian Philips unter Mitarbeit von Peter Dietze übertragen, spielt diese Religion eine Rolle, wenn auch nicht die tragende. Im Gespräch mit Phillips beantwortet February die Frage nach seinem Verhältnis zur Tradition des Voodoo oder Vudun, was übersetzt so viel wie Gott oder Geist heißt, so.
Mein Verständnis von Gott oder Geist setzt sich zusammen aus vielen Traditionen. Erzogen wurde ich im Kontext des postkolonialen Christentums. Dazu kamen östliche Glaubensmuster, die ich mir selbst erschlossen habe. Und natürlich war ich als Kind umgeben von Yoruba-Traditionen.
Doch obwohl die Yoruba-Traditionen nicht dominant sein mögen, ist manches gut zu wissen für die Lektüre von Februarys Gedichten. Das yorubistische Menschen und das Gottesbild unterscheiden sich von dem monotheistischer Religionen. Es lehrt, dass Menschen ein bindendes Schicksal in sich tragen und damit irgendwann eins miteinander und mit der allmächtigen Kraft Oludumare werden. Oludumare ist so stark, dass sie nicht direkt angerufen wird. Deshalb sprechen Anhänger des Yorubismus mit dieser Kraft unterstellten Gottheiten, sogenannten Orishas. Es gibt über 400 von ihnen, die bekanntesten sind Shango, Yemaya und die Flussgöttin Oshun, die im folgenden Gedicht angerufen wird.
Wäre ich ein Orisha, die Trauer hätte mich irre gemacht. Gelb wäre morgen um diese Zeit mein weißes Kleid, hätte ich genug geweint. Ich kann genug weinen, hab genug geweint. Ich weiß, das passiert jedes Mal. Was aber passieren sollte, dass du dich wandelst zu Wasser, dass du ein Fluss wirst.
Im heutigen Nigeria haben sich yorubistische Vorstellungen einer ständigen Verwandlung, die in etwas Ungeteiltes wie das Wasser eines Flusses mündet, die queerem Denken entsprechen und die February bedichtet, überlagert mit christlichen Vorstellungen, in denen beispielsweise Homosexualität als etwas Verwerfliches gilt. In dem Gedicht »Wechselnde Pulse« verwandelt sich Nigeria in eine Hölle für Menschen, die nicht heterosexuell orientiert sind.
Nigeria, dieser aromatische Garten, wo man uns Tucken ausreißt und enthauptet. 40 Männer, gesichtslos, auf einer Party zusammengetrieben und seither keine Spur von ihnen.
Für die sprechende Instanz in Februarys überwältigend lebenshungrigen und kraftvollen Gedichten aus dem queeren Selbstverständnis ist der Ausbruch aus gewaltvollen Strukturen ein zentraler Motor des Sprechens. Da ist es besonders wichtig, die einheitsstiftenden und lebendigen Aspekte der unterschiedlichen religiösen Traditionen freizulegen. Es ist wichtig, gegen Regeln, insbesondere religiöse, zu rebellieren. Dann wieder sind es Prayers, Gebete, in denen das lyrische Ich spricht. Besonders wichtig ist auch, sich in der eigenen Verfasstheit lustvoll und ausgelassen im Heute zu bewegen, immer wieder auch um den Preis der Einsamkeit, wie in diesen Anfangsversen des Gedichts »Einsame Körper«.
Ein Reiher landet auf dem Grund, wird Nebel. Ein Mann, der mich lieben will, ohne mich zu lieben, legt sich neben mich und zitiert seinen Großvater. Ein Körper ist kein Brennholz. Will sagen, er fühlt sich einsam und menschlich. Will sagen, er sah noch nie einen Körper verzerrt zu einem Schrei und dickem Rauch. Gnadenlos kräuselt sich nacktes Holz. Da ruft er meinen Namen in irgendeiner Art von Gebärdensprache, und ich kann seine Hände nicht sehen und weiß nicht, was er meint.
Eine starke und bildkräftige Stimme singt, schreit, flüstert, schluchzt und spottet aus diesen Gedichten, die betörend sprachmagisch sind. Sie verdient, gehört und gelesen zu werden.
Beate Tröger über Logan February, Mental Voodoo, Gedichte aus dem Englischen übersetzt von Christian Philips unter Mitarbeit von Peter Dietze, Urs Engeler, 243 Seiten, 24 Euro. Jeder kennt das, glaube ich, wenn plötzlich in Gesprächsrunden Erinnerungen an früher aufsteigen und alle zu erzählen beginnen. Als Zuhörerin beschleicht einen dann allerdings manchmal der Eindruck, bei einem Veteranentreffen dabei zu sein. Gefühlskino, so heißt ein neuer Essay des Medievisten Valentin Gröbner, Professor für Allgemeine und Schweizer Geschichte des Mittelalters und der Renaissance in Luzern. Gröbner schreibt über die 1980er Jahre, aber er will sie ein bisschen anders in den Blick nehmen. Die gute alte Zeit aus sicherer Entfernung, so der Untertitel. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn zuerst gefragt, was für eine Art das denn sei, das Gefühlskino, so der Titel seines Buches.
Kino heißt ja wörtlich Bewegung und um Bewegung ging es. Es ging um die militante Alternativbewegung am Beginn der 1980er Jahre in Westdeutschland.
Und wie verknüpft sich das mit den Gefühlen?
Jede Menge Gefühle. Gefühle waren das Argument, der Treibstoff und gleichzeitig die Bestätigung dafür, zu protestieren, verbotene Dinge zu tun. Und sich im Recht zu fühlen, denn die Angehörigen der Bewegung, unter anderem ich damals, die sogenannten Autonomen, die waren alle davon überzeugt, demnächst geht die Welt unter. Wir sind die Einzigen, die angemessen darauf reagieren und deswegen dürfen wir alles oder fast alles. Und das Ganze verbunden mit einem emphatischen Bekenntnis zum Spaß.
Sie sind Jahrgang 1962 und sprechen für die 80er Jahre dann in dem Umfeld, in dem Sie sich bewegt haben, von einer Anti-Luschen-Phase. Können Sie uns das nochmal ein bisschen genauer erläutern? Was war das genau?
Prägend war natürlich die Friedensbewegung mit dem Höhepunkt im Juni 1982 im Hofgarten in Bonn. Die friedliche Bewegung und gleichzeitig gab es innerhalb dieser friedlichen Bewegung eine ungeheure Frustration darüber, dass nichts passiert. Und der Wunsch, hart und entschieden und konsequent zu sein. Und das hat innerhalb der Bewegung ganz bestimmte Gefühlsmischungen erzeugt, denen ich nachspüre in dem Buch mithilfe eines Kartons mit alten Flugblättern und Zeitschriften, der bei mir aus dem Keller aufgetaucht ist und der mich selbst dann an ganz viele Dinge erinnert hat, wo ich damals dabei war.
Sie sprechen von Angstlust. Also es gab auch einen Genuss an dieser Protestkultur und daran, auch etwas aufs Spiel zu setzen. Warum hat das dann eigentlich keine Folgen gehabt? Sie wollten ja zu wahrem Handeln vordringen in diesen Gruppen.
Es hat ziemlich viele Folgen gehabt. Es gab Demonstrationen mit beträchtlichen Sachschäden. Es gab Schwerverletzte. Es gab auch ein paar Tote, sowohl tote Demonstranten als auch tote Polizisten, an die in Westdeutschland eigentlich nichts erinnert, auch dort, wo es passiert ist. Und bei mir selber ist es ohne Folgen geblieben, aber bei anderen durchaus nicht. Das heißt, die Gefühlsmischung erzeugt durchaus verlockende und gleichzeitig gefährliche Zustände. Sie ist Selbstbeschleunigung. Es ist nicht nur eine Mischung aus Angst und Lust, sondern es ist auch eine Identifikation mit den Opfern, eine Selbstviktimisierung. Und die Lust an der Schuld der anderen, denn an all den bösen Dingen waren natürlich die anderen schuld, nicht wir.
Wenn Sie mir das noch mal so ein bisschen auseinandernehmen können, was heißt das Selbstviktimisierung? Also man hat sich selber, das meinte ich auch mit den Folgen, nicht zum Handelnden gemacht dann ja doch. Also nur in den Demonstrationen. Es gab ja jetzt keine konkreten politischen Projekte, oder doch?
Doch, selbstverständlich. Das Wichtigste der politischen Projekte waren wahrscheinlich die besetzten Häuser, zahlreiche Kulturzentren, Jugendzentren, überall in Deutschland. Aber innerhalb dieser unterschiedlichen, sehr lose organisierten kleinen Gruppen war das Verbindende, mit Ausnahme der lokalen Bezüge, eigentlich viel eher die Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen Subkultur. Das lief über Musik, es lief über Kleidung. Und es lief über eine ganz bestimmte Art von Selbststilisierung. Das heißt, Subjektivität, eigene militante Subjektivität und selbstverständlich die Identifikation mit den Opfern von Unrecht, den Opfern des Naziregimes an erster Stelle, aber auch mit den Opfern von Befreiungsbewegungen überall auf der Welt, die man als Vorbild genommen hat. Und gleichzeitig war man überzeugt, selbst in deren Namen sprechen zu können, was mir als Historiker heute auch an mehreren Stellen durchaus gemischte Gefühle, aber einer ganz anderen Art erzeugt.
Sie betrachten diese Phase ja auch als Historiker. Gibt es denn Parallelen zu anderen Jugendbewegungen in der Geschichte, die dem ähneln?
Ich glaube, dass es viel eher ein Vorläufer ist eines spezifisch deutschen Agierens von Betroffenheit, ein Vokabular von emotionaler Selbstdarstellung als politisches Mittel und die Vorstellung und auch die Haltung, man sei selbst ein Opfer oder der Nachfolger, die Nachfolgerin von Opfern von früher, von Opfern von Unrecht, ist ja von der damaligen militanten Linken noch in ganz andere Kreise gewandert heute. Heute kommen sich sehr viele Leute als Opfer vor, männliche Autofahrer über 50 in Deutschland besonders gern.
Welche Rückschlüsse auf die Gegenwart lässt denn die Betrachtung dieser Phase der 1980er Jahre zu?
Mir selbst, und es ist ja ein persönliches Buch, geht es eher um ein Wiedergewinnen von Ironie und Distanz und auch einem Spaß an der Sache. Die Szene war eine interessante Mischung aus sehr witzig und sehr verbissen in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen. Es gab regelmäßig große Verräterdebatten. Es gab den Wunsch nach Reinheit und das Beschwören von Konsequenz. Und im Nachhinein habe ich den Eindruck, es gab eine ungeheure Lust an riesengroßen, unerfüllbaren Aufgaben und gleichzeitig eine Bedrückung daraus. Und daraus ziehe ich selbst eine Reihe von Schlüssen, die in Bezug auf mich eher Befreiung und sich selber nicht so ganz so ernst nehmen deuten. Subjektivität heißt ja auch, sich über sich selber lustig machen zu können.
Und das kann dann auch wieder produktive Kräfte entfalten, auch in der Gegenwart.
Es macht auf jeden Fall mehr Spaß, als in der Beschwörung der großen Gefahr in einer selbstgemachten Predigerkanzel stecken zu bleiben.
Valentin Gröbner, sein Buch Gefühlskino liegt vor bei Fischer, 192 Seiten für 24 Euro. Mammutknochen sind Thema in Forschung aktuell. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.